herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode des Bohnensacks. Heute zu Gast ist Nicolas Alexander Otto. Nicolas Alexander Otto kennt der ein oder andere vermutlich aus dem Landschaftsfotografie-Podcast. Er ist Vollzeit selbstständiger Landschaftsfotograf und heute probieren wir mal etwas Neues. Das heißt, wir haben noch nicht ganz den Masterplan, also ich habe einen groben, Nicolas Alexander Otto noch nicht. Hintergrund ist derjenige, ich wollte eigentlich eher einen Monolog zum Thema Einstieg in die Business Wildlife Landschaftsfotografie aufnehmen und habe gedacht, Mensch, wenn ich hier eine Stunde vor mich hin babbel, alleine als Monolog, ist das vielleicht ein wenig monoton und habe gedacht, ich brauche unbedingt jemanden, der dabei ist und der vielleicht noch nicht ganz so lange dabei ist wie ich und dementsprechend auch nochmal die ein oder andere Extra-Frage mit einwerfen kann in dieses Thema. Und deshalb begrüße ich heute Nicolas Alexander Otto. Hi, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass du mich kurzfristig eingeladen hast. Podcasts machen mir ja bekanntlicherweise immer sehr Spaß. Also schauen wir mal, wohin das Ganze heute führt.
Genau, das war sehr, sehr spontan. Ich habe gestern gefragt, ob wir heute spontan etwas aufnehmen und es war sozusagen direkt die Bereitschaft da. Ich meine, wenn man gerade nicht im Büro am Arbeiten ist und ein bisschen Freizeit hat, dann kann man ja immer einen Podcast dazwischen reinschieben. Schön, dass das so spontan klappt. Willst du vielleicht ein, zwei Worte dazu sagen, was du genau machst? Vielleicht auch seit wann du Vollzeit selbstständig bist, wie lange du das irgendwie als Nebentätigkeit gemacht hast, einfach, dass man so in ein, zwei Minuten überhaupt weiß, wie es dazu gekommen ist, dass wir heute quatschen.
Ja, das ist relativ simpel zusammenzuführen, würde ich jetzt mal sagen. Also fotografieren tue ich so seit 2006, seit 2008 so, dass ich dann wirklich auch die Kamera gezielt in die Hand nehme, um bestimmte Dinge zu fotografieren, also nicht nur so nebenher. Dann habe ich 2015, eigentlich schon 2014, aber mehr oder weniger 2015 nach meinem Abschluss, dann angefangen, das Ganze zu professionalisieren. Das heißt, ich habe mir erstmal einen Nebenjob gesucht und habe das dann neben meiner Tätigkeit als Sprachlehrer schon mal versucht, ja, weiterführend in die richtige Richtung zu treiben und habe das dann ein paar Jahre so gemacht. Dann kam natürlich noch mit Corona und so ein paar andere schwierige Zeiten mit dazu. Da war ich ganz dankbar, dass ich ein zweites Standbein hatte. Und dann habe ich eigentlich jetzt erst Anfang letzten Jahres, also seit 2021 eigentlich, 2022 glaube ich war es dann, ne? Naja, ich weiß es gerade nicht, eins von beiden, den Nebenjob wegen der ganzen Tätigkeiten, die ich jetzt in der Landschaftsfotografie dann übernommen habe, ad acta gelegt. Und dementsprechend mache ich das seitdem dann auch Vollzeit.
Ja, also Fotografie ist ja generell ein Thema, wo oder ein Hobby, in dem sehr, sehr viele auch probieren, mittelfristig ein bisschen einen Deckungsbeitrag zu erreichen. Ich weiß nicht, warum das ausgerechnet in diesem Hobby so der Fall ist, aber die Nachfragen dazu gerade von jüngeren Fotografen, wie ich das gemacht habe oder wie man das machen kann, wie man an einen Punkt kommt, dass man davon leben kann, die erreichen mich ja doch eigentlich wöchentlich mehrfach. Und dementsprechend dachte ich mir, ich nehme dazu auch nochmal eine gezielte Podcast-Episode heute auf. Und dann ist die Frage natürlich, wie startet man überhaupt in diese Form der Selbstständigkeit? Also ab wann oder wodurch qualifiziert man sich denn irgendwann in der Naturfotografie oder in der Landschaftsfotografie oder in der Wildlife-Fotografie? Wir fassen mal alles zusammen in diesem Feld der, ich nenne es einfach mal Naturfotografie, Geld verdienen oder Geld fragen zu können. Was sind da die Produkte oder ab wann hast du darüber nachgedacht überhaupt?
Ja, ich würde vielleicht noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Ich komme gleich zu der eigentlichen Frage, aber du hast mal gefragt gerade, warum das eigentlich gerade in unserem Metier so üblich ist. Und meine Antwort darauf wäre vielleicht, könntest du ja vielleicht noch mal schauen, ob die Leute da später ihren Kommentar zu abgeben wollen, dass wir wesentlich sichtbarer sind als andere Berufsgruppen. Das heißt, wir sind natürlich in den sozialen Medien eben mit unserer Arbeit primär sichtbar. Ein Polizist beispielsweise oder ein Lehrer, der würde ja nicht die ganze Zeit über seinen Beruf posten und dann versuchen, Reichweite zu generieren, weil er die für seinen Beruf auch noch braucht. Das heißt, ich glaube, Fotografen oder Videografen generell, natürlich auch Landschaftsfotografen oder Wildlife-Fotografen, haben deswegen eine wesentlich höhere Sichtbarkeit. Und dann ist natürlich auch das Interesse da, wie man denn eigentlich an diesen Punkt kommt, weil es ja jetzt erstmal von der Außenwirkung her so ist, dass, glaube ich, Landschaftsfotografen und Wildlife-Fotografen einen, in Anführungsstrichen, ich mache jetzt hier mal so Airquotes, einfachen oder spaßigen Beruf haben, der nun mal Spaß macht. Und das ist natürlich etwas, was andere Leute, vielleicht auch gerade die jüngere Generation, gerne haben will. Könnte man also erstmal stehen lassen. Ich gehe mal erstmal kurz dann zu der zweiten Frage über. Und bei mir hat sich das mit der Monetarisierung eigentlich mehr oder weniger von selbst ergeben. Und zwar habe ich an der Uni Medienwissenschaften studiert und ich hatte also auch im Center of Fine Arts an der Ruhr-Universität Bochum die Möglichkeit, beispielsweise Bilder auszustellen und habe dann da auch nachmittags immer rumgehangen in dem Center of Fine Arts mit den teilweise dann auch professionellen Fotografen, die dann eben vor Ort waren und anderen Studierenden, die das auch gemacht haben und so. Und dann habe ich dann die erste Ausstellung gemacht etc. pp. Und irgendwann kam dann in die Medienwissenschaften, nee, in der Anglistik, in meinem Zweitfach, eine Dozentin auf mich zu, die das mitbekommen hatte, dass ich halt zum Beispiel auf DeviantArt und so Sachen gepostet habe und sowas, man in einem Privatgespräch drauf kam. Die hat mich dann halt gefragt, ob ich hier nicht ein paar Sachen zeigen kann. Und dann habe ich sozusagen meinen eigenen Dozenten-Nachhilfe in Fotografie gegeben. Und damals war das ja mit YouTube und so, das war jetzt so 2010, glaube ich, müsste es gewesen sein in etwa, ja, noch nicht so ganz weit her. Das heißt, dieses Wissen war nicht so einfach zu bekommen. Und dann war es halt so, dass zum Beispiel einer der Fotografen, mit denen ich dann auch im Center of Fine Arts zu tun hatte, der zum Beispiel mit Landschaftsfotografie oder Langzeitfotografie nichts zu tun hatte, mich dann auch mal gefragt hat und hat gesagt, hey, kannst du mich mal zeigen, wie du das eigentlich machst mit den ND-Filtern etc. pp. Und das hat mir sozusagen den Impetus gegeben, dass ich mir überlegt habe, okay, vielleicht kann man damit dann im Zweifelsfall Geld machen und da irgendwie Kurse geben oder so, weil ich zu der Zeit noch einen anderen Nebenjob hatte, den ich jetzt nicht so prall fand. Also habe ich einfach mal in Münster zum Beispiel an der Volkshochschule gefragt, ob die nicht irgendjemanden hätten, beziehungsweise Interesse daran hätten, jemanden zu finden, der solche Kurse dann eben anbietet. Und da ich auch schon als Tutor an der Uni tätig war und eigentlich gewohnt bin, sozusagen zu unterrichten, in dem Fall damals noch, als ich Japanologie studiert habe und später in Medienwissenschaften eben auch und gerne vor Leuten stehe, habe ich gedacht, okay, frage ich die mal. Die haben gesagt, ja, könnten wir uns vielleicht vorstellen. Und dann hat das sozusagen von da aus eigentlich erst angefangen. Und dann hat sich das natürlich dann von der Volkshochschule, später dann noch auf die Fachhochschule und später noch in andere private und andere kommerzielle Kreise sozusagen weiter verselbstständigt.
Das heißt aber, dass man im Vorfeld ja Freude daran hatte, Natur zu fotografieren und im Endeffekt immer erstmal einen ganz großen Part für sich selber intrinsisch gemacht hat, ohne jemals dafür Geld zu bekommen.
Ja, ja, klar. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man als Landschafts- oder Wildlife-Fotografen anderen Leuten dadurch, dass man sein Wissen vermittelt, irgendwie Geld irgendwie bekommen möchte und das Einkommensgrundlage sein sollte, dann müsste man natürlich auch erstmal investieren und so gesehen ein gewisses Grundwissen aufbauen, dass man den Leuten überhaupt vermitteln kann. Das heißt, im Zweifelsfall muss man natürlich erstmal unglaublich viel investieren. Also ich bin ja jahrelang immer fotografieren gegangen, meistens dann eben auf Reisen, habe diese Reisen finanziert, habe das Equipment finanziert, wobei ich jetzt sagen muss, da haben meine Eltern mir natürlich ein bisschen unter die Arme gegriffen und all das Investment kann natürlich sich erst wesentlich später auszahlen. Also man kann ja nicht sagen, okay, ich kaufe mir jetzt eine Kamera, fotografiere ein halbes Jahr und auf einmal wollen Leute dann mein Wissen abgreifen. Das merke ich auch jetzt. Also im Prinzip, je älter ich werde, je mehr Erfahrung ich bekomme, je selbstsicherer ich dadurch auch werde und je mehr Selbstgewissen ich quasi habe, dass ich gut bin in dem, was ich mache, weil es natürlich Zuspruch von außen gibt, desto mehr habe ich natürlich auch die Motivation, das eben zu tun. Und wirklich zu sagen, okay, ich habe genug investiert, ich habe den Leuten wirklich was zu sagen und dann auch dahinter stehen zu können und dann wirklich auch an die Leute heranzutreten und zu sagen, hey, habt ihr nicht Interesse, bei mir eine Fotoreise zu machen?
Also genau das ist es, dass man erstmal sehr, sehr viel Eigenleistung intrinsisch bringen muss. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, dass eben diese Bereitschaft, diese richtig krasse Extrameile zu gehen. Weil ich meine, wir gehen raus, wir stehen morgens im Sonnenaufgang auf, wir sind outdoor unterwegs, wir schlafen nicht unter den besten Bedingungen, haben nicht das schönste Hotel. Und das heißt erstmal generell diese Liebe für die Art der Fotografie, die lässt sich, glaube ich, erstmal durch nichts zu ersetzen, weil ich glaube, man kann gar nicht anders irgendwie davon leben, als wenn man das Ganze liebt. Oder sehe ich das falsch?
Also ich glaube, dass ich jedem, der davon lebt, unterstellen würde, dass er oder sie das genau aus diesem Grund macht. Weil die Grundmotivation bei den meisten Leuten ist ja zumindest, okay, ich mache etwas gerne, wie mache ich das zum Beruf? Wenn ich natürlich keinen Spaß an Landschaftsfotografie habe, irgendwie Probleme damit habe, vielleicht 2 Wochen im Auto zu wohnen oder morgens immer um 3 aufzustehen, dann sollte man vielleicht einen anderen Beruf wählen. Und dann etwas zu machen, was einem nicht gefällt, also Landschaftsfotografie oder Wildlife-Fotografie, und das dann zum Beruf zu machen, das ergibt ja sich irgendwie überhaupt nicht. Das heißt, das ist natürlich die absolute Grundlage für alles, weil man häufig einfach nur investiert und im Zweifelsfall noch nichts wieder rausbekommt. Und das ist eigentlich eher der Normalfall.
Ganz genau. Und jetzt hast du ja angefangen, du hast diese ersten Schritte gemacht. Wie war das denn, eine erste Rechnung zu schreiben? Was waren da die Grundlagen? Was musst du denn überhaupt machen, damit du sozusagen starten konntest, damit du irgendwie einen ersten Euro verdienen konntest?
Wenn ich das jetzt überlege, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen weiter weg, war das zum Beispiel jetzt bei der Volks- und bei der Fachhochschule so, dass die gesagt haben, naja, wir stellen dir im Prinzip eine Honorarabrechnung aus und am Ende des Jahres machst du dann halt deine Steuererklärung. Das heißt, da musste ich jetzt in dem Fall keine eigene Rechnung schreiben. Und später war das bei mir eigentlich relativ so, als ich dann damit anfangen musste, dass ich einfach zum Steuerberater meiner Eltern gegangen bin, habe gesagt, ja, was muss ich machen? Und der hat mir das im Zweifelsfall erklärt. Also ich bin ein Typ, der mit diesen ganzen Papiergeschichten nicht besonders gut ist und deswegen hole ich mir da im Zweifelsfall immer Unterstützung, weil ich mich damit auch nicht unbedingt belasten möchte, da irgendwelche Fehler zu machen.
Super Punkt. Erstmal zum Steuerberater gehen ist in Deutschland auf jeden Fall anzuraten. Was war der erste Schritt, den dir der Steuerberater empfohlen hat?
Da fragst du was, was jetzt schon so lange her ist, dass ich dir das ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen kann. Aber ich glaube, er sagte halt, okay, wir gucken erstmal, wie viel du sozusagen verdienen würdest. Und dann schauen wir mal, ob du zum Beispiel, ob das noch unter Liberei fällt, glaube ich, heißt das, dass man sozusagen im Liebhaberei sowas, genau. Dass man da jetzt nicht schauen muss, okay, welche Steuern habe ich da zu zahlen? Gibt es schon Einkommensteuer? Dann war ich natürlich noch Student zu dem Zeitpunkt. Da war es natürlich dann auch noch ein bisschen einfacher wegen des Studentenstatus. Ich habe mich also erstmal nicht selbstständig gemeldet oder so, weil sich das am Anfang noch überhaupt nicht ergeben hat. Aber sozusagen die Sicherheit zu haben, dass ich da auf der sicheren Seite eben bin, war durchaus schon mal was ganz Gutes. Und das hat sich dann nachher mehr oder weniger dann dadurch immer weitergegeben, dass die Summen natürlich, die ich verdient habe, dann immer größer geworden sind. Und da muss man dann im Zweifelsfall halt vielleicht auch mal irgendwann zur Stadt gehen und sagen, hallo, ich muss hier ein kleines Gewerbe anmelden oder sowas. Das kommt dann aber erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Und wie lange hast du sozusagen in diesem Status, ich nenne es mal Student, Hochschule, und solcher Seminare gearbeitet, bis du so weit gereift warst, um zu sagen, okay, jetzt kommt der nächste Schritt, die Vollselbstständigkeit. Wie viele Jahre hat das ungefähr in Anspruch genommen und was ist da in dir vorgegangen?
Also die Vollselbstständigkeit, wie gesagt, das ist ja jetzt noch nicht so lange her, weil ich ja noch diesen Lehrerjob nebenbei hatte. Das sind ja dann erst jetzt, weiß nicht, 2 Jahre oder so. Das hat also insgesamt, sagen wir mal, ich habe 2014 damit angefangen, 2013, 14 so auch dann für Magazine und so zu schreiben. Das war dann so der Part, wo ich halt wirklich in Anführungsstrichen jeden Monat mal ein bisschen Geld mit Fotografie gemacht habe. Das hat dann ja dementsprechend, was war das dann, 6 Jahre oder so, 7 Jahre gedauert. Ich bin so schlecht in Mathe, man merkt's, ne? Deswegen mache ich meine Rechnung auch im Zweifelsfall lieber mit meinem Steuerberater. Aber das hat schon relativ lange gedauert. Das lag einfach auch daran, da ich am Anfang das ein bisschen genossen habe, natürlich auch die Freiheiten zu haben, Dinge zu machen, die man vielleicht auch gar nicht unbedingt machen möchte, von einem kommerziellen Standpunkt her, sondern ich einfach sagen kann, oh, ich mache jetzt einfach mal, weil ich das querfinanzieren kann durch meine andere Tätigkeit, irgendwelche Sachen wie, ich fliege jetzt einfach mal 2 Wochen irgendwie nach Südafrika, um zu wandern. Das kostet mich halt, weiß ich, 2.500 Euro, aber das muss ich im Prinzip nicht refinanzieren, weil ich habe noch eine andere Quelle, die ich anzapfen kann, eben meine Sprachlehrerausbildung und da kann ich eben damit Geld verdienen. Und es hat sich später so ein bisschen dahin entwickelt, dass ich sagte, naja, ich habe jetzt aber so viele Aufträge, ich konnte auch da, obwohl es sehr flexibel war, und das ist ganz wichtig bei so zweitem Standbein, nicht mehr alles machen, was ich möchte, weil ich eben diese zweite Verpflichtung noch habe. Und dann habe ich gesagt, okay, entweder jetzt oder nie. Ich nehme jetzt quasi meinen Vertrag, lasse den nicht verlängern und mache dann ab da nur noch Fotografie. Aber dafür musste ich natürlich dann auch vorher die ganzen Netzwerke aufbauen, die mir das ermöglichen, mich dann auch finanziell über Wasser zu halten. Und dieser Prozess, dieses ganze Netzwerk dann aufzubauen, weil alleine kommt man da in der Regel, zumindest aus meiner Erfahrung, nicht sonderlich weit, hat natürlich einige Jahre dann eben gedauert, weil man natürlich auch in seinem Lebenslauf bestimmte Dinge vielleicht stehen haben möchte, ne? Dass man schon Erfahrung hier gemacht hat, Erfahrung da gemacht hat, um dann im Zweifelsfall mit größeren Kooperationspartnern zusammenarbeiten zu können.
Und jetzt in dieser Phase, in diesen 6, 7 Jahren, wo du zwischen Teilselbstständigkeit und der Vollselbstständigkeit gewesen bist, Hast du ja oft ausgemalt, wie das so wäre, voll selbstständig zu sein oder nicht? Wie waren denn da so die Gedanken? Das ist ja noch nicht so lang her.
Also die Gedanken waren auf jeden Fall so, dass es sehr schön ist, dass man nicht morgens irgendwie um kurz vor sechs in den Zug steigen muss, um irgendwie zur Arbeit zu kommen, sondern vielleicht erst um halb sieben, naja, sagen wir mal, naja, halb acht aufstehen muss oder so. Das ist natürlich einer der großen Vorteile. Das ist ja immer das, was alle Selbstständigen sich irgendwie freuen. Man hat weniger darüber nachgedacht, dass man um elf vielleicht die letzte E-Mail schreibt oder so. Vormerklich ist es aber schon so, dass ich mir natürlich auch gedacht habe, okay, jetzt habe ich halt einfach mehr Zeit. Ich bin flexibler. Ich muss nicht diese drei Tage die Woche extra arbeiten. Ich kann noch mehr schaffen, setzt aber voraus, dass man auch noch mehr Arbeit hat. Jetzt ist natürlich während Corona oder jetzt im Moment wegen der Inflation das Ganze auch nicht ganz so gut, wie ich mir das ursprünglich natürlich vorgestellt hatte. Aber letzten Endes ist es natürlich auch nicht ganz einfach, als Selbstständiger halt durchzukommen, vor allen Dingen in einem Markt, und das muss man ja jetzt einfach mal so sagen, der sehr stark übersättigt ist, weil eben immer mehr neue Leute auch auf den Markt drängen. Da kannst du vielleicht mal irgendwann jemanden des älteren Semesters noch einladen, was die Erfahrung ist eines jenen, der Landschaftsfotografie oder Wildlife-Fotografie in den 90ern gemacht hat, weil sich der Markt verändert hat und was vor allen Dingen dann eben der Einfluss von Social Media auf den Markt ist, weil eben so viele neue Leute in den Markt reindrängen. Bei mir war es aber allerdings so, dass ich mir dessen bewusst war und halt geschaut habe, okay, wo kann ich meine Nischen irgendwie so ein bisschen rausarbeiten, und wenn ich dann Vollzeit wirklich das arbeiten kann, was ich möchte, dass ich dann im Zweifelsfall einen Job habe, der mir sozusagen die Lebensgrundlage bietet, aber vor allen Dingen eben mehr Zeit dafür, das zu tun, was ich liebe. Weil ich meine, ich mache nichts lieber, als mit Leuten zusammen irgendwo hinzufahren und zu fotografieren. Und wenn ich das früher mit meinen Freunden gemacht habe, dann war das immer klasse, habe natürlich kein Geld damit verdient, aber im Zweifelsfall war es dann so, okay, wenn du einmal Vollzeit das machst und in einem, weiß nicht, 12 Reisen oder so im Jahr machst, 12 Fotoreisen mit deinen Kunden, dann kannst du im Zweifelsfall das machen, was du am liebsten machst, bei stürmischem Wetter irgendwo auf dem Berg stehen oder mal wieder mit nassen Gummistiefeln irgendwie bei minus 10 Grad irgendwo an einem Küstenabschnitt stehen oder so, und das dann eben diese Erfahrung mit Leuten noch zu teilen. Und normalerweise sind ja die meisten Landschaftsfotografen jetzt in meinem Metier coole Leute, das heißt, ich habe super coole Kunden, und wenn meine Teilnehmer danach nach Hause gehen und das auch noch genial finden und da ihren Spaß dran hatten und ich dann auch noch im Zweifelsfall befähigt bin, das nächstes Jahr wieder zu machen, weil noch mehr Gäste vielleicht Interesse haben an meinen Workshops, dann war das für mich so eine Geschichte, wo ich dachte, hey, das ist der Idealfall, das würde ich ganz gerne machen.
Jetzt beziehst du ja generell deine Aussagen sehr, sehr stark auf das Thema Reiseleitung oder Fotoreiseleiter, aber noch einen Schritt weiterhin, du hast gesagt, Werbung, der Sponsor dieser Podcast-Episode ist acfoto.com, der Fotohändler meines Vertrauens. Und Nicolas Alexander Otto ist neulich auf Canon umgestiegen und hat auch bei AC Foto eingekauft. Wie hat das denn bei dir geklappt?
Ja, meine Erfahrungen waren durchaus sehr gut. Also das zum Beispiel mit dem Trade-In meiner alten Nikon D750 hat hervorragend funktioniert. Dann habe ich ja noch über deine Affiliate-Links ein kleines bisschen Rabatt bekommen. Das hat auch hervorragend geklappt. Ich habe das einfach im Online-Shop dann so bestellt, habe das alles zugeschickt bekommen und das hat einwandfrei funktioniert. Also durchaus eine sehr gute Erfahrung und würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
Super, den Affiliate-Link findet ihr wie immer in den Shownotes und damit könnt ihr sowohl meinen Podcast unterstützen und bekommt einen besseren Preis auf euren nächsten Einkauf bei acfoto.com. In einer Welt, in der Social Media diese Form des Berufs überschwemmt, ja, jetzt ist die Frage für mich, wenn ich so viele Leute auf Social Media sehe, die das so gut können, ja, die das alle viel besser können als ich. Warum sollte ich denn dann überhaupt auf die Idee kommen, mich selbstständig zu machen? Bist du jetzt wahnsinnig, dass du es gemacht hast? Weil wenn du jetzt sagst, okay, es sind so viele Leute, die das besser können, es sind so viele Leute auf Social Media aktiv, der Markt wird geflutet, welche Daseinsberechtigung habe ich denn? Das ist ja durchaus eine relevante Frage und vielleicht auch damit zusammenhängt, wann kann man überhaupt damit starten sozusagen und wann sollte ich vielleicht als jemand, der einen Job hat, lieber die Füße stillhalten als das Hobby behalten?
Oh, naja, das ist eine ganze Multitude an Fragen, würde ich jetzt mal sagen. Also erstmal die Relevanz, die muss man sich im Zweifelsfall ja nicht selbst zusprechen. Ich kann natürlich nur sagen, ich bin der beste Fotograf der Welt, ich kann das. Das ist ein gutes Mindset, was man vielleicht auch haben sollte am Anfang, wenn man dann irgendwie Ablehnungen bekommt oder so, keiner die Fotos kauft und im Prinzip kein Interesse da ist, weil man keine Sichtbarkeit hat. Aber auf der anderen Seite kriegt man das natürlich auch von außen zugesprochen. Das heißt, bei mir war das jetzt so, ich habe gedacht, okay, ich kann mich damit selbstständig machen, weil ich halt im Vorfeld schon so viel Zuspruch bekommen habe. Wenn ich also von irgendwelchen Uni-Professoren damals vor Ewigkeiten gesagt bekommen habe, du, ich sag mal, deine Skills, deine Vermittlungsskills sind wirklich gut und ich habe das verstanden, dann dachte ich mir, da wird schon was dran sein. Jetzt muss natürlich jemand anders, der vielleicht nicht so sozial affin ist oder so, sich da schon mehr Gedanken drum machen, aber ich bin halt so aufgewachsen, ich bin quasi ein absoluter extrovertierter Mensch. In den seltensten Fällen habe ich mal die Schnauze voll von Leuten und mir macht es auch nicht aus, 24/7 mit Leuten über Fotografie zu reden, denen was beizubringen und so. Und das ist halt, sag ich mal, mein Skill, den sollte man natürlich in meinem Metier auch haben. Andere Leute sozusagen, die jetzt sagen, naja, es gibt jetzt aber selbst von Typen wie mir so viele schon, und ich meine, das hat sich ja jetzt in den letzten Jahren auch wieder verändert, sollten sich vielleicht überlegen, welche anderen Eigenschaften sie dann halt haben, die vielleicht am Markt eben gerade gebraucht werden, weil letzten Endes, ganz doof gesprochen, verkaufen wir ja Dinge. Ne? Das gefällt dir jetzt als BWL-Student bestimmt sehr, dass ich in die Richtung gehe. Und wenn man sich dann in dem Fall selbst als Produkt verkauft, muss man natürlich auch so ein bisschen schauen, wie authentisch kann man dann bleiben. Weil wenn man nicht authentisch ist, dann hat man an dem Markt eh keine Chance, weil keiner kann ewig schauspielern. Und welche Talente bringe ich jetzt mit, die der Markt vielleicht noch braucht? Was kann ich meinen Kunden, meinen Teilnehmern, meinen Gästen oder meinen Kooperationspartnern irgendwie anbieten? Und da muss man dann wirklich sich schon überlegen, wie kann ich das dann auch im Zweifelsfall eben in Geld umsetzen. Und wenn man sich diese ganzen Fragen stellt und sich dann den Markt anguckt und sagt, okay, ich kann die nicht so wirklich beantworten, dann sollte man im Zweifelsfall vielleicht die Füße, wie gesagt, besser stillhalten. Aber das ist ja auch bei den meisten Leuten so, dass die das eben graduell machen. Das heißt, bei mir war das ja im Zweifelsfall auch so. Ich habe halt erstmal hier mit den Leuten gesprochen, habe ich vielleicht die ersten Magazinartikel geschrieben, dann habe ich die ersten Prints verkauft und sozusagen, dass graduell mir dann auch suggeriert wurde eben, okay, das funktioniert. Das, was du den Leuten mitzubringen hast, sozusagen, ist gefragt und dann hat sich das von mir aus weiterentwickelt. Und diese Erfahrung muss, glaube ich, jeder erstmal für sich selbst machen. Egal, ob man jetzt einen guten Job hat, den man jetzt im Zweifelsfall dann aufgibt, wenn man vielleicht vorher schon ein bisschen was angespart hat, ist natürlich praktisch, oder wenn man eben erstmal in die Teilzeit geht oder so. Aber das muss natürlich im Zweifelsfall jeder für sich selbst, je nach Genre natürlich dann auch entscheiden.
Du hast selber gesagt gerade auch, dass der USP, also dieser das Alleinstellungsmerkmal wichtig ist, damit man überhaupt authentisch am Markt agieren kann. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man irgendwie einen Wiedererkennungspunkt hat, also einen Unique Selling Point, um im Endeffekt auch in seiner Nische, in der man sich bewegt, eben auch überhaupt gebucht zu werden oder um seine Bilder im Endeffekt zu verkaufen. Wie war es denn dann, als du gesagt hast, okay, du gehst aus dieser Teilselbstständigkeit in die Vollselbstständigkeit? Hat diese Professionalisierung deine Art der Fotografie und deine Herangehensweise verändert? Vor allem negativ verändert. Also bist du weniger frei geworden in dem, was du tust, mit dem Opfer eben, dass das weniger für dich ist? Oder war das durchweg positiv?
Also ich glaube, das hat eigentlich schon mehr oder weniger vor der Teilzeit angefangen, nämlich damit, dass ich natürlich irgendwie versucht habe, einen flexiblen Job in der Teilzeit eben zu bekommen, damit ich mehr fotografieren kann. Und man muss jetzt sagen, ich habe in Essen in der JVA unterrichtet, also jetzt kein einfaches Pflaster. Und das war natürlich schon ein Job, der mir einiges abverlangt hat. Und den habe ich ja nur gemacht, damit ich eben die Flexibilität habe, möglichst viel fotografieren zu gehen, weil da war es eben so, dass ich sagen konnte, okay, ich bin jetzt mal hier 2 Wochen nicht da und dann bin ich da 2 Wochen nicht da und dann ist der Kurs vielleicht beendet und dann habe ich bis zum nächsten Kurs auch nochmal einen Monat frei und so. Das heißt, da konnte ich einfach sehr, naja, sag ich mal, gut agieren, hatte halt viel Zeit, konnte immer alles planen. Das war mit den Fotoreisen kein Problem und mit anderen Sachen auch nicht. Aber dafür hatte ich halt diesen anderen Job, der sehr anstrengend war und mich mental sehr gefordert hat und vielleicht auch einfach seelisch vielleicht ein bisschen ausgeblutet hat, obwohl der mitnichten jetzt schlecht war. Also ich meine, auch solches Klientel zu unterrichten hat seine spaßigen Seiten und da kann man auch viel lernen. Aber sozusagen, man ist nie so frei, wie man sich das eigentlich vorstellen würde. Jetzt ist es natürlich so, seit ich den abgelegen habe, ist, sag ich mal, einfach mein Seelenkostüm ein bisschen besser geworden. Auf der anderen Seite ist es so, dass man natürlich dann wesentlich mehr Zeit noch im Office verbringt, weil man eben diese Sicherheit nicht mehr hat. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass ich mir dieses Mal jetzt seit der Inflation ein bisschen Gedanken machen muss, weil alle Preise sind teurer geworden. Man hat vielleicht nicht mehr ganz so viele Kunden, die sich dann auch die Sachen leisten können, weil halt nun mal bestimmte Reisen teurer geworden sind. Dann fällt vielleicht mal eine Reise aus und solche Sachen. Ne, das ist dann so die Schattenseite, über die wenigsten Leute halt gerne sprechen. Ne, auf Instagram sieht man immer nur, ja, das funktioniert und alles ist super, aber dass die Tour sozusagen sich eigentlich gar nicht gut verkauft hat oder so, das will ja keiner da irgendwie publik machen, weil wir ja so ein Confirmation Bias haben, dass man wirken muss, damit man wirklich erfolgreich sein kann. Und es ist aber schon so, dass man dann viel im Office sitzt im Vergleich zu vorher, weil man sich natürlich dann sehr viel Gedanken darüber machen muss, wo man im Zweifelsfall das Geld denn dann nachher bekommt, wenn man diese Sicherheit eines Zweitjobs nicht mehr hat. Das habe ich mir im Vorfeld auch schon so gedacht. Allerdings war die Situation zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, natürlich sehr gut. Ich hatte das ganze Jahr voll mit Privattouren, mit Kunden nach Island und ich hatte genug Teilnehmer für die anderen Fotoreisen und habe vorher noch ganz gut Prints verkauft und hatte noch 2-3 Artikel in der Pipeline. Das sah alles sehr gut aus und das hat sich sozusagen dann natürlich jetzt zum Beispiel eher zu einer kleineren Durststrecke entwickelt. Das wird sich natürlich auch wieder ändern, aber da muss man natürlich dann auch schauen, dass das nicht alles Zuckerschlecken ist, sondern im Zweifelsfall, ja, wenn man dann scheitert, muss man zum Arbeitsamt. Und das ist immer so ein Damoklesschwert, da möchte man nicht dran denken, weil das der falsche Motivator ist, aber dessen sollte man sich durchaus bewusst sein, weil wenn man sich dann nicht motivieren kann, morgens aufzustehen und sich den Arsch aufzureißen und sich wirklich anstrengend hinzusetzen und den halben Tag im Office zu verbringen und dann noch Bilder zu bearbeiten und irgendwie noch einen Trip zu planen, aber den Trip dann wieder absagen zu müssen, weil man vielleicht noch irgendwie einen anderen kommerziellen Job reinbekommen hat oder so, dann ist das einfach die Realität, mit der man sich auseinandersetzen muss.
Jetzt sprichst du ja sehr offen über ein Thema, das auf Social Media und generell online, glaube ich, wenig Platz hat. Das Thema, ich nenne es mal Existenzängste. Und ich weiß, dass es nicht nur manchmal Naturfotografen so geht, es geht auch Hochzeitsfotografen teilweise so, gerade nach Corona. Es ist ja in den Branchen oftmals wesentlich weniger romantisch, als man sich das im ersten Schritt vorstellt. Und du sprichst selber von so einem Damoklesschwert, das über dir schwebt, diese Art Bedrohung, vielleicht auch als Motivator, dass man, dass es nicht auf deinen Kopf fällt. Aber du hast es dir im Vorfeld ein bisschen einfacher vorgestellt, wenn ich das so richtig entnommen habe. Würdest du in diese, ja, Selbstständigkeit starten, wenn du, ich sag mal, Frau, Kind, Haus abzubezahlen hast und jetzt sagst, okay, hey, ich gehe da rein. Weil ich meine, du hast ja vorher nur für dich gearbeitet und eigentlich so ein bisschen nebenbei gejobbt, aber du hattest gar nicht so viele Verpflichtungen. Wie siehst du das denn, wenn du dir vorstellst, dass du irgendwie auch noch relativ viele Verpflichtungen familiär und drumherum hast? Hat man dann überhaupt eine Chance, auch hier reinzulaufen, guten Gewissens, oder ist das etwas, was du eigentlich nicht empfehlen würdest?
Tja, ich glaube, das ist eine Antwort, die ich dir jetzt leider nicht so gut geben kann, weil ich nun mal all diese Sachen nicht habe. Ich habe keine Kinder, ich habe keine Familie und ich plane auch nicht, irgendwann mal solche zu haben, weil ich meine Freiheit sehr zu schätzen weiß und eben für mich, mein Leben, ich habe ja auch noch eine Band mit Plattenvertrag und da geht auch noch eine Menge Zeit drauf und ich einfach diese Zeit dann im Zweifelsfall nicht habe und dementsprechend auch die Verpflichtung nicht. Jetzt ist es natürlich so, dass ich ein Eigenheim habe, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Wir haben jetzt zum Beispiel draußen wieder ein Gerüst stehen und da werden jetzt die Unterstände gemalt und alle solche Dinge. Und das ist natürlich so, wenn man solche finanziellen Verpflichtungen hat, die einen teilweise schon beuteln können, dass man sich das doppelt überlegen müsste. Es gibt jetzt andere Fotografen, ich weiß nicht, jetzt nenne ich mal so ein paar Namen, wie zum Beispiel Kai Hornung oder Thomas Wester, die das ja im Zweifelsfall auch gemacht haben. Also Kai Hornung arbeitet noch Vollzeit, bei Thomas Wester zum Beispiel weiß ich es nicht. Da könntest du zum Beispiel die mal fragen, wie die das gemacht haben, weil die natürlich auch schon vorher aus einem richtigen Corporate Life mehr oder weniger so halb bis ganz rüber gewechselt sind. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob die Kinder haben oder so, aber ich persönlich würde wahrscheinlich sagen, man müsste sehr, sehr lange darauf hinarbeiten, sozusagen den Sprung dann komplett zu machen und ein gutes finanzielles Polster haben oder in meinem Fall, ich bin leider Single, aber wenn man natürlich noch eine Partnerin hat, eine Langjährige oder so, die einen dabei unterstützt, dass man im Zweifelsfall ein bisschen weicher fällt, wenn es denn schief geht oder vielleicht vielmal familiär noch irgendwelche Rückhalte hat, dann ist das auf jeden Fall besser. Wenn man das nicht hat, glaube ich, wäre mir persönlich das Risiko vielleicht ein bisschen zu hoch, aber das muss natürlich er oder sie dann für sich selbst entscheiden. Das ist mehr oder weniger einfach die Frage, wie viel Risiko man in seinem Leben eben haben möchte. Es gibt auch Leute, die können das besser verdrängen vielleicht oder aber Leute, die das noch mehr motiviert, dass sie noch mehr Arbeit reinstecken und dann halt zu richtigen Arbeitspferden werden. Ich denke mal, da ist einfach das psychologische Make-up der Leute sehr unterschiedlich.
Jetzt stelle ich mir vor, jetzt bin ich bereit, richtig zu hustlen, richtig die Dinge zu pushen. Ich kann aber so viel ich will bei mir im Büro arbeiten und Dinge tun und publizieren. Wenn ich kein Produkt und keinen Abnehmer habe, kann ich so viel ich will zu Hause probieren und werde trotzdem keinen Euro damit verdienen. Und ich glaube, dass gerade im Bereich Natur, Landschaft, Tiere, ist es ja unheimlich schwer, überhaupt einen Kunden für mein Bildmaterial oder für mich zu begeistern. Das heißt, eigentlich kann ich ja vorne auch sehr, sehr viel reinkippen und unten sehr, sehr wenig rausbekommen. Wie empfindest du das?
Ja, ich würde jetzt einfach schlicht und ergreifend sagen, das ist frustrierend. Das ist aber nicht mal die Realität. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es natürlich für Leute, die jetzt erst mit einsteigen, noch mal schwerer sein könnte, weil der Markt halt durch die digitale Revolution natürlich einfach zugänglicher geworden ist und dann halt mehr Leute auf den Markt halt gekommen sind und dann wird es halt natürlich immer schwieriger. Ich würde jetzt aber sagen, dass sozusagen man das natürlich nicht aus dem Grund macht, also zumindest die Fotografie an sich, keiner fängt damit an, keiner wird Fotograf, weil er reich werden will. Das macht einfach keinen Sinn. Das heißt, man muss natürlich bei dem Prozess, diese ganzen, sagen wir mal, ich ganz doof Corporate-Sprech, Inhalte zu erstellen, eigentlich darin seine Vollendung finden oder seine Verfüllung, wie heißt das, Fulfillment. Auf jeden Fall, dass ich natürlich Spaß einfach daran habe. Wenn ich keinen Spaß habe, wenn ich jetzt sage, okay, ich will auf Behance zum Beispiel von Adobe irgendwie eine Norwegen-Reihe machen und daraus dann irgendwie Prints machen, die Prints verkaufen, dann sollte man natürlich erstmal einfach davon ausgehen, okay, mit dem Prints werde ich kein Geld machen, aber ich kann es ja vielleicht trotzdem investieren, das motiviert mich dazu, zum Beispiel Bilder zu machen. Dann mache ich die Bilder und habe damit fantastischen Spaß, bin vielleicht ein paar Wochen in Norwegen unterwegs oder so und dann ist das eigentlich mehr oder weniger schon Reward in itself und dass da nachher nichts bei rumkommt, dann bin ich nicht mehr ganz so enttäuscht. Das ist sozusagen die Grundlage, auf der man am Anfang erstmal arbeiten muss, weil man sehr viel investiert und wie du schon sagst, nachher sehr wenig wieder bei rauskommt. Und das sozusagen nachher zielorientiert an die Leute zu verkaufen, ist immer so eine Frage, wie gut man eben vernetzt ist. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass man ohne gutes Netzwerk eigentlich nicht mehr auskommt und dass man in seinem Büro auch, wie du schon sagst, so viel machen kann, wie man will. Aber im Endeffekt braucht man Kooperationspartner, mit denen man seine, in Anführungsstrichen, Produkte oder sich selbst dann eben auch an die Mann, an die Frau oder an den Mann bringen kann. Aber die Grundlage ist halt immer, dass man einfach wirklich auch ein gutes Produkt hat, dass man selber extrem gut in dem ist, was man macht, dass die Leute auch wirklich Interesse haben, mit einem zusammenzuarbeiten, vielleicht zu einer Fotoreise zu gehen oder dergleichen mehr. Und da sollte man sich am Anfang, glaube ich, noch viel mehr drauf konzentrieren, als ob man das später eben verkaufen kann. In erster Linie geht es darum, dass man selber Spaß daran hat und dass andere Leute dann vielleicht auch Spaß an seiner Arbeit haben.
Super, du machst da einige sehr, sehr wichtige Punkte. Und einen, den ich glaube, ich bei jungen Leuten oftmals vermisse, das Thema Netzwerk. Du hast gesagt, ein gutes Netzwerk ist sehr wichtig und dem möchte ich eigentlich beipflichten, weil nichts ist wichtiger als eine Handvoll Leute anrufen zu können, um irgendwas bewältigt zu bekommen. Egal, was das jetzt ist, egal, worum es geht, was man verkaufen will, was man umsetzen will, was auch immer. Man braucht immer ein Netzwerk dafür. Und dieses Netzwerk aufzubauen ist harte Arbeit und da geht es auch sehr, sehr viel um Offline-Arbeit, nenne ich es mal, um echten zwischenmenschlichen Kontakt und weniger darum, online irgendwas in sozialen Netzwerken oder ähnlichem verkaufen zu können, sondern da geht es wirklich darum, auch die Menschen kennenzulernen und dahinter eben zu zeigen, wer man ist, eventuell positiv aufzufallen, im besten Fall natürlich Probleme eventuell der Kunden zu lösen und ähnliches, um eben auch in Zukunft von diesem Netzwerk profitieren zu können. Wie baut man denn 2023 ein Netzwerk auf? Also das ist vielleicht jetzt eine blöde Frage, aber ich meine, ich habe angefangen, mein Netzwerk aufzubauen so um die 2000er rum. Das heißt, mit meinem ersten Führerschein war ich auf der ersten Messe in Lünen auf dem Internationalen Naturfotografenfestival und habe Kontakte geknüpft die ersten 10 Jahre, ohne dass ich gewusst habe, dass ich das brauche. Irgendwann hat sich das dann ausgezahlt. Das heißt, bei mir war das nicht so, dass ich jemals die Idee hatte, Geld damit zu verdienen. Das war Zufall. Wie würde ich denn heute anfangen, ein Netzwerk aufzubauen?
Tja, also mein Netzwerk besteht ja jetzt auch schon 10+ Jahre, von daher kann ich das auch in den einzelnen Fällen nicht sagen, aber beispielsweise jetzt dieses Jahr war es eben so, dass ich viel über Empfehlungen laufen lassen und das ist eigentlich ja mehr oder weniger schon die Fortsetzung, da arbeitet das Netzwerk ja schon, aber vielleicht mal so ganz emblematisch, ein Beispiel, ich bin ja zum Beispiel Dozent oder Referent auf der Photon Adventure hier in Duisburg bei mir um die Ecke und da war es eigentlich relativ simpel zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ich mache das jetzt seit 2018 oder so, dass ich da jedes Jahr Vorträge halte und Workshops gebe und so. Und ich habe denen halt am Anfang schlicht und ergreifend einfach einen Telefonanruf geschickt, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und habe dann einfach mal angerufen, ob die jemanden bräuchten, der für Thema XY beispielsweise einen Vortrag hält oder aber einen Workshop gibt. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich im Vorfeld zum Beispiel schon für die Fachhochschule dort eben Workshops für die Fotografie, also auch in Fotografie gegeben habe. Das habe ich bei denen dann wieder referenziert, habe gesagt, hey, ich habe das schon mal gemacht. Dann haben die gesagt, ah ja, okay, du kennst kennst dich hier aus, du kannst das, hab denen dann Proben, Arbeitsproben mitgeschickt und dann haben die gesagt, ja, das könnten wir uns durchaus vorstellen, was wäre denn sozusagen dein USP? Dann habe ich gesagt, okay, mein USP ist dies, das und im Zweifelsfall hat das dann zu einem persönlichen Gespräch geführt, dann haben sie mich eingeladen, dann bin ich da hingegangen, hab die dann auch von meiner Person eben überzeugt, dass ich eben im Zweifelsfall mit Kunden gut zusammenarbeiten kann, dass ich im Zweifelsfall meinen Teilnehmern einen Mehrwert bieten kann und dann haben die mir halt einen Auftrag gegeben und von da aus hat sich das dann im Zweifelsfall weiterentwickelt, dass ich jetzt für die Webinare mache. Daraus haben sich noch diverse andere Firmenkooperationen zum Beispiel jetzt ergeben mit Datacolor, für die ich dann vielleicht auch auf irgendeiner Messe oder so mal einen Vortrag halten kann und so weiter. Das heißt, hier ist es immer wichtig, dass man ein vernünftiges Auftreten hat und dass man Initialkontakte erstellen kann. Das ist natürlich extrem schwierig. Teilweise ist man auch gerade ich, der häufiger dann vielleicht auch mal ein bisschen zu viel Selbstkritik übt, gar nicht so einfach, aber nichtsdestotrotz, wenn man von sich so weit überzeugt ist, dass man glaubt, einen Mehrwert für den jeweiligen Kontaktpartner zu bieten, dann sollte man vielleicht einfach anrufen und einfach mal schauen, hey, haben die vielleicht Interesse? Man weiß nie. Bei einer anderen Agentur zum Beispiel habe ich schlicht und ergreifend auch angerufen, habe gefragt, braucht ihr jemanden? Die haben gesagt, ja, alles klar, wir treffen uns, lass uns doch mal hier und da in dem Laden um die und die Uhrzeit was essen gehen. Und daraus hat sich dann ergeben, dass ich für die 3 Jahre lang Workshops gemacht habe. Also da kommt man nicht weiter drumherum. Die zweite Sache, die, glaube ich, ganz wichtig ist, ist natürlich auch ein Netzwerk innerhalb der Fotografenszene und da würde ich dich zum Beispiel auch dazu zählen und viele andere von den Leuten, die haben mir auch sehr unter die Arme gegriffen, der Bastian Werner zum Beispiel, der Jonas Piontek und dass, wenn die zum Beispiel einen Kontakt haben, dass die einem den vielleicht auch weitergeben, weil die sagten, ja, keine Ahnung, ich habe hier noch jemanden, der kann zum Beispiel dies oder das oder dass man dann selber natürlich auch dann den Gefallen eben erwidert, dass man das so ein bisschen teilt, dass man sagt, okay, zum Beispiel, ich habe eine Anfrage gekriegt von einer Marketingagentur in dem Fall jetzt und habe gesagt, so ja, die Bilder kann ich euch selber nicht geben, aber ich sage jetzt einfach mal, dass ein Kollege hier, der könnte das vielleicht machen, ruft den doch mal an. Und genauso eine Hand wäscht die andere, muss halt funktionieren. Im Zweifelsfall ist es aber natürlich so, dass das nur etwas funktioniert, wenn man selber dann auch ein bisschen was zu bieten hat, weil das muss natürlich immer reziprok sein. Man kann ja nicht einfach rumlaufen und sagen, so ja, hier, tu mir mal einen Gefallen und dann nichts in Return anbieten können. Und dementsprechend ist es schon so, dass die Eigenleistung immer vorgeht. Man muss immer selber erstmal in Vorleistung gehen und erstmal was bringen, damit man überhaupt was hat, was man seinem Netzwerk halt auch anbieten kann.
Wie viele Absagen bekommt man denn so? Also wenn ich jetzt mit Ideen um die Ecke komme, ich melde mich jetzt bei 10 Firmen und 15 Hochschulen und so weiter. Jetzt habe ich mir überlegt, ich gehe dort sehr, sehr viele Leute an. Ich möchte jetzt mein Produkt, mich, was auch immer, an den Mann bringen. Wie viele Absagen kriege ich denn?
Ja, gute Frage. Das liegt natürlich ganz an der Idee, die man den Leuten dann irgendwie antun möchte. Bei mir ist die Quote extrem hoch. Wahrscheinlich liegt das, also extrem hoch im Sinne von, ich bin meistens erfolgreich. Also ich habe wenig Ablehnung jemals erfahren. Meistens ist die Ablehnung dann eher einfach, okay, man hört nichts mehr. Jetzt habe ich mich zum Beispiel kürzlich erst bei 2, 3 Messen noch gemeldet, weil ich da einfach Gefallen dran gefunden habe nach dem Fotohorizont in Zingst und auch der Photo and Adventure und viele Leute mich gefragt haben, ey, wann kommst du denn mal hier zum Beispiel auf die Wunderweltenfest Festival oder so und hältst da Vorträge, das ist immer so weit, wo du bist und so. Dann habe ich gesagt, okay, dann frage ich mal und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man keine Antwort bekommt. Das ist bei mir aber eine relativ geringe Quote. In der Regel bekommt man halt eine Antwort und dann, das ist ja auch für die Veranstalter, je nachdem, wie niedrigschwellig das Angebot ist. Ich will ja nicht direkt bei denen einsteigen und sagen, ich mache die nächsten 20 Jahre für euch alles, sondern man sagt hier vielleicht, ne, ich mache hier und da vielleicht ein Online-Seminar, dann könnt ihr euch das an dem Tag mal angucken, wenn euch das gefällt, dann mache ich nächstes Jahr bei euch zum Beispiel 2 Vorträge oder so. Und das ist ja auch überschaubarer, als zu sagen, naja, ich will halt direkt mit der Tür ins Haus fallen. Und dementsprechend sind bei mir meistens die Kontakte relativ positiv gestimmt. Und ich würde jetzt sagen, die Ablehnungsquote bei mir liegt bei, wenn es hochkommt, 50%, was, glaube ich, nicht üblich ist.
Ich glaube, das hängt auch von der persönlichen Empfindung ab, ob man es als hoch oder als nicht so hoch empfindet.
Das stimmt natürlich.
Aber ich glaube, gerade wenn man in bestimmte Märkte hinein möchte, dann wird man dort immer auch Ablehnung erfahren. Und da muss man aber auch, wie soll ich sagen, Stehaufmännchen genug sein, um nach 9 Absagen noch bei der 10. Firma anzurufen, weil vielleicht gibt es ja bei der 10. das Ja. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil des Selbstständigseins, denn man muss ja im Endeffekt auch Akquise machen in irgendeiner Form, um am Ende irgendeinen Gewinn oder irgendeinen Umsatz machen zu können. Und das ist etwas, was viele vergessen, dass dieses Nachhaken, das Nachfragen, was vielen Menschen ja sehr unangenehm ist, durchaus auch eine sehr, sehr hohe Relevanz hat. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Ein Magazin, für das du auch gerne schreibst. Ich bin dort in Kontakt, dann höre ich, wann die Jahresplanung ist. Dann telefoniere ich einen Monat vorher mit denen, was die denn eigentlich so in ihrer Jahresplanung besprechen wollen, was die so an Projekten vorhaben. Und dann kannst du dir sicher sein, dass die vor der Jahresplanung von mir Vorschläge fürs nächste Jahr haben und dass die nach der Jahresplanung von mir angerufen werden und die Fragen gestellt bekommen, welchen Artikel machen wir jetzt, warum machen wir den, wie viele Seiten machen wir und so weiter. Das heißt eigentlich dieses auch Hinterhersein proaktiv und nicht darauf zu vertrauen, dass die mich ja kennen. Ja? Also ich kann mich nicht darauf berufen, der kennt mich ja, der ruft mich an, wenn er was hat, weil das passiert eigentlich nur selten. Es ist viel sinnvoller, in diesem Netzwerk immer in Kontakt zu stehen und zu sagen, okay, hast du was, was, an welchen Projekten arbeitest du, wie wär's denn mit der Idee, können wir vielleicht das zusammen umsetzen? Also da kommt dann auch das Thema Vertrieb mit dazu, weil man kann als Einmann-Selbstständiger in unserer Branche nicht ohne Vertrieb, und der Vertriebsleiter ist man nun mal selber. Man ist auch selber der Marketingleiter, man ist leider auch das Backoffice, man ist auch die Administration, man hat eben alle Funktionen gleichzeitig. Und das Thema Vertrieb darf in der Konstellation leider eigentlich auch nicht zu kurz kommen. Jetzt ist es großartig, ich war richtig erfolgreich im Vertrieb. Jetzt muss ich auch noch einen Preis nennen. Wie ermittle ich denn den richtigen Preis?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, bei mir ist es halt so, also man kann natürlich einfach mal schauen, was der Markt im Zweifelsfall normal so vorgibt. Mit anderen Worten, ich spreche einfach mit meinen Kollegen. Also ich weiß ja, man über Geld spricht man nicht. Das ist so eine Sache, wo ich jetzt auch sagen würde, das halte ich für absoluten Blödsinn. Ich habe kein Problem damit, Leuten zu sagen, wie viel ich verdiene. Im Zweifelsfall profitieren die davon, weil die dann wissen, okay, hey, vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr nehmen. Oder andere Leute, sie denken, das ist aber ganz schön viel, naja. Und da muss man sozusagen immer ein bisschen realistisch bleiben. Also ich habe am Anfang einfach andere Leute gefragt, was die dann halt im Zweifelsfall für so einen Tagessatz haben. Oder ich frage halt bei der Agentur direkt, was die normalerweise pro Tag zahlen. Da gibt es natürlich dann ganz unterschiedliche, je nachdem, wie viel Gäste ich jetzt auch zu einer Reise mitbringe oder wie viel Geld pro Zeile abgerechnet wird. Und dann kann man da im Zweifelsfall einfach ein bisschen falschen. Also man kann entweder eben seine Kollegen fragen oder halt einfach mal denjenigen, den, ja, im Prinzip den Kunden, für den man dann im Zweifelsfall arbeitet. Es gibt noch andere Möglichkeiten, beispielsweise jetzt, wenn ich Bildlizenzen oder sowas verkaufe. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, das ist MFM.
MFN-Liste.
MFR, genau. Wofür steht das nochmal? Weißt du es gerade?
Boah, das kann ich dir gerade auch nicht sagen.
Okay, ich habe sonst leider nicht in Griffweite, habe ich das kleine Büchlein, wo die ganzen Sachen drinstehen. Müsst ihr sonst mal irgendwie nachher googeln oder vielleicht packst du das einfach in die Shownotes rein. Da kann man dann zum Beispiel für Bildlizenzen einfach so ein paar Standardfälle eben durchgehen, von, keine Ahnung, Werbeplakat bis etc. pp. Eben, also alle möglichen Einzelfälle oder so, und da halt eben mal schauen, was da so üblich ist. Im Zweifelsfall ist es aber so, dass wenn ihr eure Dienste zum Beispiel für ein Shooting oder sowas anbieten wollt, also sag mal, keine Ahnung, blödes Beispiel, ein Krankenhaus will irgendwie Außenbilder oder sowas haben, jetzt in der Architekturfotografie vielleicht eher oder so, aber das ist was, was mir auch schon passiert ist. Die wollten halt so Schwarz-Weiß-Aufnahmen haben von mir in Langzeit etc. pp. Und haben halt gesagt, okay, was müsste ich denn dafür nehmen? Dann kann man da im Zweifelsfall auch einfach mal jemanden anschreiben und fragen. Also dafür ist das Netzwerk ja auch da. Und dann habe ich halt geguckt, okay, das wäre sozusagen so viel Stundenlohn brauche ich und so. Die Dinge kann man natürlich auch so ein bisschen ergoogeln und habe mir dann so ein bisschen was daraus zusammengebaut. Und man kriegt da, glaube ich, nach einer Zeit auch irgendwann ein Gefühl für.
So, also die MFM-Liste steht für Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing, habe ich gerade parallel gegoogelt.
Ah, ja.
Und Herr Otto, ich finde ja Ihre Arbeit wirklich einmalig. Sie machen so tolle Bilder. Also das Material gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Und das, was Sie mir da anbieten, ne, also in allen Ehren. Aber ich meine, ich mache ja auch Werbung für Sie, wenn Sie Ihre Bilder bei mir publizieren. Ja. Also ich sehe das leider nicht so mit dem, was Sie sich da vorstellen. Könnten Sie das vielleicht auch umsonst bei mir publizieren? Ich nenne auch Ihren Namen.
Okay, jetzt kann ich mir das leiden. Ich habe schon die ganze Zeit, während du geredet hast, halt schon gelacht. Aber ja, also man muss natürlich bei solchen Sachen sich immer überlegen, wer das sagt. ganz doof gesagt, wenn jetzt Nikon zu einem kommt und das machen würde, dann würde man eher schon sagen, okay, die haben zwar das Geld, aber je nachdem, was ich jetzt gerade für einen Namen habe, ja, also wenn Nikon mir das anbieten würde, würde ich mir das ernsthaft noch überlegen, auch wenn ich genau weiß, dass meine Bilder einen Wert haben, aber das wäre halt wirklich was, was man vielleicht für seinen Lebenslauf gut gebrauchen könnte. Wenn das jetzt aber der Laden von um die Ecke ist oder vielleicht irgendwie ein Filterhersteller oder sowas, da würde ich halt so sagen, in meinem Status, ganz arrogant sage ich jetzt einfach mal, das habe ich nicht nötig. Ja, also je nachdem, mir braucht jetzt keiner mehr zu kommen und zu sagen, naja, ich habe auch schon irgendwelche Kooperationen mit namhaften Rucksackherstellern zum Beispiel einfach abgesagt, weil ich gesagt habe, da ist für mich nichts drin. Wenn die jetzt meine Bilder haben und ich kriege da ein paar Prozente oder sowas, das hilft mir nicht. Und ich glaube, im Zweifelsfall sollte man sich da auch nicht unbedingt prostituieren, es sei denn, sozusagen je kleiner man ist, desto eher würde ich sagen, kann einem das ja im Zweifelsfall noch helfen. Aber je größer man wird, desto unvorteilhafter ist dieser Deal eigentlich. Und dementsprechend bin ich eigentlich meistens so, dass ich den Leuten sage, nein, Punkt. Bringt mir nichts.
Also ganz wichtig, Hashtag NoFeeNoContent. Könnt ihr auch nochmal nachhören. Zusammen mit Stefan Forster haben wir diesen Hashtag damals gegründet sozusagen, wenn man überhaupt von Gründung eines Hashtags sprechen kann. Jedenfalls, Leute, lasst euch auf so etwas nicht ein. Selbst wenn ich jetzt in deinem Beispiel bleibe und die Firma Nikon meine Bilder verwendet, die werden euch niemals in Zukunft Geld bezahlen. Aus einem ganz einfachen Grund. Die haben es jetzt einmal umsonst bekommen, die wollen es beim nächsten Mal wieder umsonst bekommen. Und wenn die es beim nächsten Mal nicht wieder umsonst bekommen, dann tauschen die euch einfach aus gegen denjenigen, der euch das umsonst gibt. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn eure Bilder einen Wert haben, ihr investiert dort Zeit, ihr investiert da Geld in Form von Equipment, ihr investiert dort Liebe, ihr investiert Arbeit, ja. Und in dem Moment, wo die Anfrage da ist, dann ist ja sozusagen schon ein Teil sozusagen verkauft, also ein Teil vom Verkaufsprozess abgelaufen. Man hatte ja schon sich für euch entschieden. Da kann man vielleicht noch feilschen um den einen oder anderen Euro. Aber gebt euer Material nicht umsonst raus und schon gar nicht gegen Namensnennung. Denn die Namensnennung ist in Deutschland ein Pflichtkriterium. Das heißt, solange es nicht im Vertrag, im Kaufvertrag der Lizenz ausgeschlossen ist, dass der Name genannt wird, das kann man natürlich abstimmen, gehört der Name immer, immer, immer unter euer Bild oder am Ende da, wo die anderen Namen stehen. Aber der Name als Bildnennung, als Autornennung, der gehört immer dazu. Und im Gegenteil, wenn der nicht genannt wird, dann könnt ihr nochmal 100% in Rechnung stellen und das ist gängige Praxis. Und es geht nicht darum, den Namen genannt zu bekommen, sondern es geht immer darum, dass ihr auch etwas bekommt. Und auch der Deal, Equipment tauschen gegen Bildmaterial, ja, das ist zwar eine nette und charmante Idee am Anfang, bringt euch aber mittelfristig auch in Teufelsküche. Warum bringt mich Equipment statt Geld in Teufelsküche? Hast du eine Idee?
Naja, wir haben da ja schon mal drüber geredet und ich glaube, was du damals angebracht hast und was ich durchaus so unterschreiben würde, ist auf der einen Seite natürlich, dass wenn man irgendwann alles hat, man nichts mehr bekommen kann. Also wenn ich jetzt von einem Stativhersteller das dritte Stativ da stehen habe und mir denke, ja, und was können die mir jetzt noch bieten? Nichts. Außer im Zweifelsfall Geld. Und dann kommt man wieder in die Situation, wo du sagst, naja, da wird man im Zweifelsfall ausgetauscht. Aber ich denke mal, du guckst schon so, du hast wahrscheinlich noch einen ganz anderen Punkt anzubringen. Ne?
Nee, aber es ist tatsächlich der Hauptpunkt für mich, weil das Fairste ist eben in dem Bereich auch mit Geld zu handeln, weil unterm Strich, ich muss ja selber entscheiden dürfen, ob ich mir noch ein Objektiv oder noch eine Kamera kaufen möchte oder ob ich mir vielleicht auch mal Brötchen und was zum Anziehen kaufen möchte. Und die Herausforderung ist genau das, wenn ich mein drittes Stativ bekommen habe, dann habe ich eigentlich keinen Profit mehr an dieser Zusammenarbeit, auch als Fotograf nicht, weil das erste Stativ ist ja nett, da kann ich ja mein altes verkaufen. Das zweite Stativ ist super, da habe ich noch ein Backup. Beim dritten Stativ wird es schon schwer, was mir das überhaupt noch einen Vorteil bringt. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ihr euch auch irgendwann aus dieser Kooperationsbubble lösen könnt und es schafft, auch Umsätze zu generieren, weil gerade viele asiatische Hersteller schicken ja gerne mal ein Paket, auch umsonst, einfach, dass du das in die Kamera hältst, einfach um deine Reichweite zu nutzen. Aber entscheidend ist, dass man eben einen Weg findet, wie man aus der Fotografie heraus auch Geld verdienen kann. Und das ist eben unheimlich schwierig, wie wir hier probieren auch zu hören oder zu sehen, weil jeder seinen eigenen individuellen Weg gehen muss und finden muss und auch seine Nische finden muss, um darin irgendwie erfolgreich selbstständig zu sein. Was ist denn für dich deine Oder was sind denn deine besten Eigenschaften für die Selbstständigkeit deiner Meinung nach? Und was sind so die schlechtesten Eigenschaften, die du hast, um selbstständig zu sein? Jetzt so an dir selbst, wenn ich dich fragen würde, was sind denn sozusagen deine Stärken in deiner Selbstständigkeit und was sind deine Schwächen?
Ist eine ganz gute Frage eigentlich. Also ich glaube, was man natürlich irgendwie so ein bisschen braucht, ist, dass man sich beispielsweise jetzt in der Social-Media-Welt so ein bisschen dran gewöhnt, eben im Spotlight zu stehen, weil man sich als Person natürlich irgendwie auch in Anführungsstrichen als Produkt sehen kann. Und da habe ich, glaube ich, relativ gute Erfahrungen gesammelt, dass das eine meiner Stärken ist, was damit zusammenhängt, dass ich halt schon seit jetzt mittlerweile 17 Jahren auf Bühnen stehe, einfach wegen meiner Musik, die ich mache und auch vor Kameras stehe und Fotoshootings und Musikvideos und so, und dass man sozusagen eine gewisse Medienaffinität haben muss. Und auch wenn ich weiß, dass ich jetzt vielleicht nicht der tollste Mensch der Welt bin, habe ich normalerweise ein relativ sicheres Auftreten. Und das braucht man eigentlich in der Regel schon. Das wäre zum Beispiel eine der positiveren Sachen. Eine andere Sache, die für die Selbstständigkeit sehr praktisch ist, ist natürlich, dass man sich eben selbst motivieren kann. Wenn man keine intrinsische Motivation hat, dann wird es schwierig, weil extrinsische gibt es nicht. Ich muss nicht morgens um 8 Uhr irgendwie auf der Matte stehen. Ich muss nicht bis 16 Uhr arbeiten. Und da bin ich eigentlich auch relativ gut drin. Da haben vielleicht Leute Vorteile, die früher viel Kampfsport oder sowas gemacht haben, die dann im Prinzip so ein bisschen Disziplin beigebracht bekommen haben, weil Disziplin ist sehr wichtig, dass man sich auch, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann sagen wir, jetzt hat man eine Durststrecke oder so, dass man sich nach 2 Wochen der Misserfolge im Zweifelsfall immer noch hinsetzt und immer noch motiviert und immer noch hinsetzt und eben im Büro versucht, das Ganze irgendwie Blatt zu wenden. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch negative Sachen, und bei mir ist es, glaube ich, so ein bisschen darin begründet, dass ich häufig, naja, nicht prokrastiniere, aber dazu neige, Probleme dann zu haben, mit etwas anzufangen. Das heißt, ich habe so ein bisschen, okay, ich nehme mir vor, ich mache das und ich schreibe mir dann eine Uhrzeit auf und dann mache ich das. Und wenn ich keine Deadline habe, die ich mir selber setze, dann wird es teilweise schwierig. Wenn ich einmal angefangen habe, dann höre ich gar nicht mehr auf. Das ist wieder einer der positiven Sachen, aber sozusagen die Initialzündung, sich zu Dingen zu überreden, ist gar nicht so einfach bei mir. Und ich glaube, da ist so eine Sache, woran ich noch im Zweifelsfall arbeiten kann und woran andere Leute dann auch im Zweifelsfall arbeiten müssen, wenn sie selbstständig sind, weil das ist so eine Sache, die relativ schwierig ist. Wenn ich einen riesigen Aufgabenberg habe und irgendwie den Anfang nicht finde, dann sollte ich mir vielleicht besser jemanden suchen, der als Chef mir sagt, du musst jetzt aber hier diesen Haufen Papiere oder so bearbeiten, weil zu Hause macht das keiner.
Spannend. Ich habe parallel darüber nachgedacht. Ich glaube, auch Organisation und Administration selber durchziehen zu können, ist auch super wichtig für die Selbstständigkeit, weil auf diesen Papierkrieg hat eigentlich niemand Lust. Also, wie soll ich sagen, ich schreibe total ungern Rechnungen. Ich glaube, das glaubt keiner, aber ich hasse es, Rechnungen zu schreiben. Ja. Und man muss aber den ganzen administrativen Kram dahinter auch bewältigen können und wollen. Und man muss sich auch dazu motivieren, also das Thema Motivation, intrinsische Motivation, immer wieder Lust haben, von Neuem gegen die Wand zu rennen, bis man drüber geklettert ist. Und das sind alles solche Dinge, die für die Selbstständigkeit in dem Bereich super, super wichtig sind. Ich finde selber bei mir das Thema Vertrieb, mir macht das Spaß. Das ist auch, glaube ich, ein essentieller Teil meines Erfolgs. Und es gibt eben auch die Kehrseite. Es gibt einfach Dinge oder Schwächen, die man ausmerzen kann oder muss eben, um in diesem Bereich selbstständig sein zu können. Und ich glaube, eine Ausprägung, die total wichtig in der Selbstständigkeit in unserem Bereich ist, auch eine gewisse Resilienz, und zwar in zwei Richtungen. Auf der einen Seite gegen negative Nachrede im Internet, gegen Hate, gegen Missgunst und gegen Ablehnung seitens des Kunden. Und gleichzeitig eben, wenn man halt an einem Tag 8 Absagen bekommen hat und nicht so viele Likes, wie man wollte auf sein Bild, am nächsten Tag eben trotzdem nochmal aufzustehen und weiterzumachen. Das ist, glaube ich, essentiell, damit man überhaupt irgendwann auf ein Level kommen kann, um von unserem Hobby auch leben zu können. Und eigentlich sind das Dinge, die man nie hören will.
Ja, also ich muss dazu sagen, da würde ich vielleicht einmal kurz reingrätschen, dass ich dir auf jeden Fall recht gebe in dem Bezug, dass man sich vor allen Dingen von diesen ganzen Social-Media-Querelen nicht runterziehen lassen darf. Man kann sich natürlich, wenn man zu viel Ablehnung erfährt, immer auf das zurückbesinnen, und das mache ich auch, ja, was eigentlich der Initialzünder war, warum ich das mache. Das heißt, wenn ich meine Kamera nehme und dann vielleicht auch mal alleine unterwegs bin, wenn ich gerade mal wieder ein bisschen Geld habe, um das auszugeben und sage, hey, ich fliege jetzt mal irgendwo hin und fotografiere, und das versuche ich jedes Jahr für mich auch zu machen, mehrfach, meistens dann irgendwo an einem neuen Ort. Letztes Jahr war ich in Kanada, diesmal war ich mal wieder in Lesotho unterwegs oder so, und dann sich das wieder zu vergegenwärtigen, warum man das eigentlich macht, und dann die Liebe zur Fotografie jedes Mal so wieder ein bisschen selbst neu auch zu finden. finden. Und man hat halt diese Durststrecken. Und was dann auch eben hilft dabei, diese Durststrecken eben zu überdauern, ist, dass man sich selbst schon mal in der ferneren Zukunft beispielsweise irgendwas setzt, worauf man sich freut. Und das mache ich eigentlich immer. Wenn ich dann irgendwie 2-3 Wochen irgendwie eine Durststrecke habe, weiß ich, hey, an dem Wochenende oder so habe ich gesagt, okay, da fahre ich mal, keine Ahnung, irgendwie ein paar Kilometer in die Sächsische Schweiz und fotografiere da, darauf freue ich mich. Und das motiviert mich dann auch sozusagen einfach die ganze Zeit im Office zu sitzen, weil ich weiß, da ist ja was. Das ist für mich immer so ein psychologischer Rückschritt, Rückversicherung vielmehr, dann diese ganzen Dinge zu machen. Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass man da im Zweifelsfall das eben halt auch noch macht. Und das ist so eine Sache, das würde ich jedem ans Herz legen.
Spannender Ansatz. Ich mache es tatsächlich anders, aber das ist einfach interessant zu hören, wie du das machst. Für mich ist einfach gehört das Office und dass man da manchmal keine Lust drauf hat, einfach dazu. Und das Ziel ist am Ende, auf der To-Do-Liste, die man vor sich kleben hat, hier auf dem Schreibtisch, die Dinge wegstreichen zu können. So geht es zumindest mir. Kurz.
Das ist meine To-Do-List.
Der Nikolas Alexander Otto hält gerade, also ich habe ein Post-it hochgehalten, wo so die To-Dos für heute sind. Und er hat ungefähr eine Tafel hochgehoben, die so groß ist wie ein großer Feinart-Print.
Ja, ich glaube, das ist so ein DIN A2 Tischteil, wo man einfach draufkritzelt, während es auf dem Tisch ist. Es ist glücklichst schon viel zusammengeschrumpft jetzt die letzten Tage. Das ist ganz gut. Aber ich wollte vielleicht noch eine Sache. Und zwar eine gute Sache, die man sich sehr behalten sollte, ist auch sich einzugestehen, wenn man denn bestimmte Schwächen hat. Ich habe ja ganz am Anfang mal gesagt, dass ich zum Beispiel so Steuern und solche Sachen, das mache ich nicht gerne. Da habe ich mir einfach Hilfe geholt. Und wenn ihr bestimmte Sachen outsourcen könnt und euch das auch leisten könnt, vor allen Dingen diese Sachen outzusourcen, weil auch das kostet natürlich dann im Zweifel zwei Geld, könnt ihr das natürlich auch machen und sich einzugestehen, okay, das mache ich nicht oder das mag ich nicht, damit möchte ich mich nicht belasten, ich will mich auf bestimmte andere Sachen fokussieren. Es gibt ja sogar Leute, die halt nur noch fotografieren, aber ihre Bilder gar nicht mehr selbst bearbeiten, sondern die halt an jemand anderen schicken, weil sie daran keinen Spaß haben. Wenn man sich das leisten kann, dann kann man das natürlich auch machen und sozusagen dann eben zu schauen, okay, wenn ich hier und an der Stelle was abgebe, kann ich vielleicht in dem Metier, was mir mehr Spaß macht, noch ein bisschen produktiver sein. Hochzeitsfotografen machen das zum Beispiel relativ häufig, glaube ich, dass ihre Bilder nicht selber bearbeiten, weil das extrem viel Zeit in Anspruch nimmt und meistens sogar mehr, als die Hochzeit selber zu fotografieren. Und dann ist das sozusagen auch noch eine Möglichkeit für euch halt zu schauen, wo ihr eben mehr Umsatz machen könnt, wenn ihr das als Profi eben macht und dann eben was abgeben könnt zugunsten eures Seelenheils sozusagen.
Sehr gut, da sprichst du auf jeden Fall eine meiner besten Schwächen an.
Arbeit zu delegieren an andere Leute.
Ja, also ich mache es am liebsten selber und nicht nur in so einem Umfeld, sondern auch im Privaten. Ich sage immer, wenn das ein anderer kann, warum soll ich das nicht auch können? Und dann bin ich der Erste, der selber eine Terrasse baut oder sonst was, weil ich der Meinung bin, das kann man ja mal probieren. Und dann stehe ich da und muss mir überlegen, wie das jetzt weitergeht. Da bin ich leider ganz, ganz groß drin.
Oh ja, Gartenarbeit, gutes Thema, hatten wir ja gerade schon. Bei mir, der Garten sieht auch aus wie Hölle, weil ich gestern Rhododendron-Büsche rausgerissen habe und dergleichen mehr. Da muss jetzt auch noch ein bisschen Rasen hin und ein kleines bisschen Begrenzung gebaut werden. Und ich bin nicht besonders gut in solchen Sachen, aber ich habe mir auch gedacht, das mache ich lieber selber. Ich habe die Zeit momentan, glücklicherweise, geht erst wieder im September los.
Super, dann bedanke ich mich heute für diesen Dialog zum Thema Selbstständigkeit. Ich glaube, es war eine ganz runde Sache. Jetzt vielleicht nicht unbedingt auf der Basis dessen, welche Schritte man nacheinander abarbeiten muss, aber eher auf dieser Schiene, wo und wie schaffen wir es, überhaupt in diesen Bereich reinzukommen, auch mal über die Downsides zu sprechen. Und ich bedanke mich, dass du heute dabei warst. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und ich hoffe mal, ich konnte euch ein kleines bisschen weiterhelfen. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ja, alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
Super, und jetzt kannst du natürlich noch eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast, auf Spotify, auf Audible oder wo auch immer du mich hörst, da lassen. Vielen Dank, ciao.